Ihr hört weiterhin unterdessen das Magazin hier auf Radio Frei und es sind politisch bewegte Zeiten in diesem Jahr 2021. Stichwort Flutkatastrophe, Stichwort Afghanistan, aber auch noch andere Stichwörter. Und einer, der ein politischer Korrespondent ist, der sich sehr gut mit Politik auskennt und ein sehr bemerkenswertes politisches Buch geschrieben hat, über das wir gleich noch genauer sprechen werden, Demokratie unter Schock, ist Martin Debes. Er schreibt unter anderem für die Thüringer Allgemeine, aber auch unter anderem für die Zeit und Cicero. Das ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Debes.
Ja, hallo.
Wir können ja so viel verraten, ohne zu viel zu verraten. Sie sind gerade nicht in Erfurt, sondern blicken uns aus dem hohen Norden Europas zu. Da ist alles ein bisschen entspannter. Wie verfolgen Sie denn so die politische Debatte oder anders gefragt, wie ist Ihr Verhältnis zur Politik? Weil gerade jetzt ist Politik wieder so ein bisschen im Verruf. Die haben zu spät reagiert bei Afghanistan. Die haben zu spät reagiert in der Flutkatastrophe. Die haben, um mal auf Thüringen und Ihr Buch zu kommen, sich über ein Tisch ziehen lassen und plötzlich Thomas Kemmerich gewählt. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie jemand, der eher Politik in Schutz nimmt, weil Sie eben sich besonders gut auskennen? Oder gibt es auch bei Ihnen manchmal frustrierte Momente, weil Sie sich so gut auskennen?
Ich glaube beides. Also das ist mit der Politik wie im Fußball. Es gibt also immer so und so viele Millionen Bundestrainer, die alles genau wissen, alles besser wissen. Und das ist erstmal richtig, dass man distanziert und kritisch auf die Dinge schaut und dass man die Fehler bewertet. Aber man muss natürlich auch fair bleiben, auch bei der Afghanistan-Problematik. Da kann man ganz viele Dinge erzählen, die 2001 schon schiefgelaufen sind, die in der Folge dann schiefgelaufen sind und die dann zum Schluss schiefgelaufen sind. Aber man muss das auseinanderhalten, glaube ich. Und dann die den Vorwurf zu machen, dass alle da völlig blind reingelaufen sind, ist, glaube ich, auch falsch, weil die Dynamik der Ereignisse waren so nicht vorhersehbar, aber, und das ist das Problem, glaube ich, keiner hat das Worst-Case-Szenario vorbereitet. Und das ist dann auch eine Parallele, die man zur Thüringer Politik ziehen kann. Es gibt Wahrscheinlichkeiten und wahrscheinlich war der Ablauf der Ereignisse jetzt in Afghanistan nicht, aber man hat sich nicht auf den Fall vorbereitet, wenn es richtig schief geht.
Das ist eine gute Brücke, die Sie gerade gebaut haben zu Ihrem Buch Demokratie unter Schock, weil Sie sich nochmal damit beschäftigen, was eben genau am 5. Februar 2020 passiert ist. Zur Erinnerung, da wurde überraschend der FDP-Abgeordnete und Landesvorsitzende Thomas L. Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt und eben nicht wie vorgesehen Bodo Ramelow mit den Stimmen der AfD. Und hier könnte man auch fragen, hätte man das Worst-Case-Szenario voraussehen können? Und anders gefragt, weil Sie ja so mittendrin stecken, ab wann haben Sie es denn vorausgesehen? Direkt am 5. Februar oder schon vorher?
Ja, ich habe es nicht vorausgesehen, sondern ich habe die Möglichkeit gesehen, so wie viele andere auch. Ich habe die Wahrscheinlichkeit nicht für hoch befunden, aber ich habe intern und ich habe auch bei Twitter und so weiter, habe ich davor gewarnt oder beziehungsweise gesagt, das kann passieren und habe das damals für vielleicht 10-15% wahrscheinlich gehalten. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit, auf die man ja sich vorbereiten muss. Ich meine, bei Atomkraftwerken bereiten wir uns auf ein Restrisiko vor, das deutlich geringer ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber bei bestimmten Wahrscheinlichkeiten, damit muss man umgehen im Leben, dass man vom Blitzschlag getroffen wird und dann geht man trotzdem ins Freie oder dass man einen Autounfall hat und man nimmt trotzdem am Straßenverkehr teil. Aber nimmt man mindestens einen Gurt drum. Und hier sind die Beteiligten in Situationen reinmarschiert, obwohl es eine relativ, als eine geringe, aber nicht vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit gab, dass dieses Szenario eintritt und haben sich darauf nicht vorbereitet gehabt.
Da könnte ich jetzt auch nochmal fragen, ich meine klar, die AfD ist auf jeden Fall sowas wie der Hauptschuldige, weil die Falle erstmal aufgestellt hat. Sie hat einen eigenen Kandidaten aufgestellt und hat ihn am Ende komplett nicht gewählt, sondern alle 22 Stimmen, pardon, sind von der AfD dann eben zu dem Kandidaten der FDP, Thomas Kemmerich, gegangen. Neben der Tatsache, dass die AfD ja erstmal das eingeleitet hat, wer trägt denn da eine weitere entscheidende Mitschuld aus Ihrer Sicht, aus heutiger Sicht, die wir ja immer in der Rückschau betrachten?
Ja, ich glaube, also Schuld ist aus meiner Sicht in dem Fall nicht der richtige Begriff. Ich glaube, man muss von Verantwortung reden. Und bei der AfD, die wird das ja nicht als Schuld zum Beispiel betrachten, das ist eine Frage der Perspektive. Die AfD wird das einfach als cleveren Schachzug betrachten, als legitimes und vor allen Dingen auch legales Mittel, Politik zu betreiben. Bei dieser Verantwortung muss man einfach immer zurückgehen zu dem Wahlergebnis von 2019. und dass alle Beteiligten in einer Situation sich befanden seit diesem Wahlergebnis, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hatte, in der bundesrepublikanischen Demokratie, dass es nämlich keine Mehrheit gibt, jenseits einer rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Partei namens AfD und einer Partei namens Linke, die irgendwann mal FDP hieß. Und dass diese Mehrheitsbildung sozusagen jenseits dieser beiden Parteien nicht möglich war, hat ja erst diese ganzen Ereignisse hervorgerufen und hat dazu geführt, dass dann ein Ministerpräsident sich zur Wahl gestellt hat, obwohl er nicht mal einen Tolerierungspartner oder Duldungspartner hatte, sondern komplett ohne eigene Mehrheit.
Nun könnte man ja sagen, das beschreiben Sie in Ihrem Buch wirklich sehr, sehr gut, dass Bodo Rabelow davon ausgegangen ist, dass ja vorher die Landtagspräsidentin Birgit Keller mit 52 Stimmen, Sie müssen natürlich die Stimmen auch mal ein bisschen nennen im Landtag, es gibt eben 90 Abgeordnete im Thüringer Landtag und die rot-rot-grüne Mehrheit liegt bei 44 und Birgit Keller hat zum Beispiel bei der Wahl im November 2019, also kurz nach der Landtagswahl, auch 8 Stimmen bekommen, die eben nicht aus ihrem eigenen Lager kamen, dass das vielleicht Bodo Ramelow ermutigt hat und vielleicht auch interne Absprachen, dass er irgendwie noch 4 Stimmen von der CDU bekommt. Deswegen hat er sich vermutlich aufstellen lassen. Wie bewerten Sie das?
Das ist einerseits richtig und andererseits nicht richtig. Also einerseits ist richtig, dass er diese Stimmen, dass die Frau Keller diese Stimmen bekommen hat und dass das sicher auch ein symbolisches Zeichen dafür war, dass eine Mehrheit für eine Linke möglich ist oder einen linken Politiker möglich ist, obwohl es keine rot-rot-grüne Mehrheit gibt, einerseits. Andererseits sind Landtagspräsidentenwahlen uns zu unterscheiden von Ministerpräsidentenwahlen, weil es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass der stärksten Fraktion diesen Posten, dass dieser Posten sozusagen eine Berechtigung hat, dass die stärkste Fraktion eine Berechtigung hat auf diesem Posten. Und so ist zum Beispiel, ich erinnere nur daran, im Jahr 2014 ein gewisser Christian Karius von der CDU zum Landtagspräsidenten gewählt worden und kurz darauf, einige Wochen später, Bodo Ramelow zum linken Ministerpräsidenten. Beides war möglich im selben Parlament. Das heißt also, es gibt einen Unterschied zwischen Landtagspräsidentenwahlen und Ministerpräsidentenwahlen, aber es stimmt, also das ist der Unterschied, aber es stimmt natürlich, dass es für Bodo Ramelow zumindest in dieser schwierigen Situation, der sich der Landtag befand, in Thüringer Landespolitik, ein Indiz dafür war, dass sowas möglich sein kann.
Sie haben gesagt, Sie wollen nicht den Begriff Schuld gebrauchen, trotzdem so die, es ist ein bisschen so, das betonen wir auch extra, wir haben das Wissen von heute und können natürlich deswegen ein bisschen entspannter drauf schauen. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, wo man auch, Sie haben die Frage, an welcher Stelle hätte es nicht passieren können, ja? Also halten wir mal fest, Bodo Ramelow hätte sich einfach nicht aufgestellt. Nur dann hätten wir genau das gehabt, was wir jetzt auch wieder haben, interessanterweise, nämlich wahrscheinlich bis 2024 eine geschäftsführende Landesregierung. Zweite Variante, sehr naheliegend sogar, aber die hätte eben schnell gefällt werden müssen. Thomas Kemmerich, der stand ja im Mittelpunkt des Ganzen. Der wird gewählt an diesem 5. Februar mit einer Stimme Mehrheit, 45 zu 44. Es gab eine Stimme Enthaltung und Sie schreiben es auch sehr schön in einem Kapitel, 7 Sekunden sind das gewesen zwischen eben der Bekanntgabe des Wahlergebnisses und eben, ob er die Wahl annimmt oder nicht. Er hätte ja auch einfach schweigen können und alles wäre gut gewesen. Wäre das so die ideale Lösung gewesen und warum hat er es nicht gemacht?
Ja, gut, also muss ich erstmal auf Ihre Frage zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist zu Ihrer Einleitung. Also es gab damals eine geschäftsführende Regierung und die hätte weiter bestanden, wenn Bodo Ramelow sich nicht zur Wahl gestellt hätte. Jetzt haben wir aber keine geschäftsführende Regierung.
Was haben wir denn jetzt, um es mal zu klären? Wie heißt denn das jetzt?
Wir haben eine ganz normale Regierung, weil Bodo Ramelow ist dann am 4. März 2020 zum Ministerpräsident gewählt worden, weil die CDU sich enthalten hat. Und damit haben wir eine ganz normale, legitime, amtierende Regierung.
Okay, also mit dem 4. März, dann will ich das auch nochmal klarstellen. Ja? Also genau, mit dem 4. März 2020 haben wir also quasi eine normale Regierung bekommen, die aber eine Minderheitsregierung ist, die eben
keine Mehrheit im Landtag hat.
Genau,
aber als Exekutive ist sie voll handlungsfähig.
Gut, das haben wir jetzt sozusagen das nochmal ganz korrekt gesagt.
Aber jetzt geht es um die 7 Sekunden.
Genau.
Also die 7 Sekunden, und das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob Thomas Kemmerich einfach nur überfordert war oder ob er dieses Szenario kurz durchgespielt hatte und dann wusste, was er zu machen hat. Ich habe da, glaube ich, keine ehrlichen Antworten bekommen von den Beteiligten, weil diese ja selber noch alle in der Politik tätig sind. Ich weiß nicht, ob man jemals dazu eine ehrliche Antwort bekommt, weil das wissen ja nur Thomas Kemmerich und vielleicht ein engstes Umfeld, was genau durchgespielt wurde. Klar ist, dass dieses Szenario eine Rolle gespielt hat in Gesprächen vorher. Und ich denke, meine These ist eigentlich die, dass man einerseits natürlich schockiert war, weil das dann tatsächlich eingetreten ist, also weil es eben doch eine geringe Wahrscheinlichkeit war, und gleichzeitig aber nie im Raum gestanden hat, dann die Wahl nicht anzunehmen. Weil man hat sich ja die einfachste Situation wäre ja gewesen zu sagen, wir unterbrechen jetzt nach der Wahl die Sitzung. Die Landtagssitzung kann zu jedem Zeitpunkt durch die Landtagspräsidentin unterbrochen werden.
Aber angeblich hätten Sie das nicht gewusst, sagen Sie ja. Also die FDP-Leute sagen Sie ja und schreiben Sie in Ihrem Buch, dass die FDP-Leute
mehr. Die sagen, dass sie das nicht gewusst hätten. Aber ich glaube, sie haben in dem Moment, das ist eben auch, was der politische Wille ist. Also wenn man in so eine Situation reingeht und das noch nicht mal sozusagen prüft, dann scheint es ja so zu sein, das ist auch für mich auch nur eine Spekulation, weil, wie gesagt, ich glaube, da keine ehrlichen Antworten bekomme. Auch wenn die FDP-Leute sagen, sie hätten das nicht geprüft und nicht gewusst. Ich bin da sehr vorsichtig bei dem Thema. Also klar ist nur, es war keine große Wahrscheinlichkeit, klar ist nur, sie waren geschockt. Aber klar ist auch, Thomas Kemmerich hat die Wahl angenommen und muss darüber mal vorher nachgedacht haben. Und er hat ja danach immer geantwortet, wenn er gefragt wurde, dass er Unternehmer sei und als Unternehmer immer erfolgreich gewesen ist, weil er Herausforderungen angenommen hat. Also ich glaube, in dem Moment ist bei ihm sowas umgeschaltet und er hat diesen Plan, der gefasst war für den Fall, dass das passiert, durchgeführt. Nämlich, ich nehme die mal an und es wird schon irgendwie wird man den Shitstorm schon überstehen. Aber wie gesagt, der Schock war, glaube ich, auch echt, weil man nicht wirklich damit gerechnet hatte.
Und man kann ja, und das ist ja wieder interessant, das beschreiben Sie auch sehr schön in Ihrem Buch, einfach anhand der Reaktionen, die danach passiert sind und auch das Verhalten von Kemmerich sehen, das war ja wie so ein König, der gewählt wurde, aber gar nicht ein Reich hatte und auch gar nicht damit umzugehen wusste. Er wirkte ja, das habe ich auch noch so in Erinnerung, extrem hilflos. Ja, das ging ja bis in den Abend hinein und den nächsten Morgen, wenn er sich dann immer so drapiert hat in der Staatskanzlei vor der Europafahne. Und das wirkte ja so ein bisschen wie so ein Darsteller eines Ministerpräsidenten, der so zufällig hineingestolpert ist ins Geschehen.
Ich glaube ja, das ist also vor allen Dingen ist es ein Hineinstolpern gewesen. Man hat mit dieser Möglichkeit kokettiert, dass man das wird. Man hat nicht wirklich damit gerechnet. Man hat sich für den Fall, dass es passiert, grob überlegt gehabt, glaube ich, was man machen wird. Er hatte das ja vorher auch in Interviews gesagt, dass er dann auf die SPD und auf die Grünen zugehen will und von den Koalitionspartnern von den Führern und vor allen Dingen natürlich auch die CDU, um mit denen zu reden und an eine technische, wo auch immer, oder was auch immer für eine Regierung zu bilden und dann zu schauen, was im Landtag passiert mit den Mehrheiten ohne die AfD. Das hat ja auch Kemmerich sofort gesagt. Das war so etwa der grobe Plan. Es gab ja immer das Gerücht, dass es auch eine Kabinettsliste gegeben hat. Das lasse ich ja offen. Ich habe keine gesehen, aber das heißt nicht, dass es nicht existierte. Wenn, dann war es sicher nur irgendein Zettelchen von irgendjemandem, weil es gab keine große Verschwörung, es gab keinen großen Plan. Es gab aber ganz viele Gespräche auf zweiter und dritter Ebene, auch vor dieser Wahl, auch zwischen CDU, FDP und AfD, aber eben nicht auf Führungsebene. Und es gab halt verschiedene Beteiligte, die mit verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Interessen in die Situation reingelaufen sind. Und man muss ja auch wirklich bedenken, es war super knapp, es war eine Stimme und die AfD hat geschlossen abgestimmt und nur ein einziger CDU-Abgeordneter hätte anders abstimmen müssen. Und es gab ja zwei Ja-Stimmen offensichtlich für Ramelow aus der CDU. Nur einer hätte weiter abstimmen müssen und dann für Ramelow, und dann wäre Ramelow auch Ministerpräsident geworden.
Das ist gerade ansprechend, natürlich jetzt heute hochspekulativ, das wird ein bisschen vergessen, weil Sie gerade sagen, zwei Stimmen aus der CDU, also eben die 44, die zwei mehr über der 42 liegen. Wer waren das aus der CDU? Sie schreiben in Ihrem Buch so salopp, am Ende waren es Mario Vogt und Mike Moring. Weißt du, wie sie darauf kommen?
Also es ist natürlich eine geheime Wahl. Wir wissen eigentlich gar nichts formal. Ne? Also bei der AfD kann man relativ sicher sein, dass sie, weil der eigene Kandidat keine Stimme bekommen hat, dass alle sozusagen Stimmen dann an Kemmerich gegangen sind. Bei den 42 Stimmen von Rot-Rot-Grün kann man auch davon ausgehen. Und dann kommt sozusagen in dieses Ungefähre. Dann weiß man nicht genau, was passiert ist. welche Stimmen aus der FDP kamen, welche Stimmen aus der CDU kamen für Ramelow, weil auch Kemmerich ja nicht unumstritten war in seiner eigenen Fraktion, zumindest bei der Fraktionsordnung Ute Bergner. Dann wird immer angenommen, und ich habe alle Leute darauf angesprochen natürlich auch, und die sagen dann immer, ich habe geheim abgestimmt. Aber mit Frau Bergner zum Beispiel, die lächelt dann immer fein, wenn ich frage, ob sie die Entscheidung war. Und ich gehe davon aus, dass Frau Bergner die Entscheidung war. Und ich gehe davon aus, dass es zwei CDU-Abgeordnete gab, die für Bruno Ramelow gestimmt haben. Und da muss man natürlich sagen, einer, der da auch intern offensiv dafür geworben hat, dass man sich enthält und nicht für Kemmerich stimmt, war ja Mike Moring. Und er soll auch oder hat auch in internen Gesprächen danach gesagt, dass er für Ramelow gestimmt hat. Das würde er aber nie offiziell sagen, weil ein CDU-Abgeordneter, der für Ramelow abstimmt, ist auch heute noch quasi toxisch. Also man dürfte höchstens zugeben, dass man sich enthalten habe. Das ist einfach eine parteiinterne Logik. Und bei Mario Vogt, ich hab verschiedene Leute angesprochen, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und komme zu der Schlussfolgerung, dass die Wahrscheinlichkeit, auch was die Charaktere betrifft, noch am höchsten ist, dass die beiden waren. Aber ich kann natürlich nicht das belegen und ich habe es auch nicht so geschrieben, dass ich es belegen könnte.
Gegen Ende des Gesprächs muss ich trotzdem noch mal so 4-5 Fragen stellen, dann will ich Sie wirklich entlassen. Aber so ein paar Sachen, weil Sie es eben auch so angedeutet haben, die sind doch noch mal wichtig, auch für die Hörer und Hörerinnen. Wir haben es eben schon angedeutet. Was hätte geschehen müssen, damit das ganze Szenario verhindert wird, damit die AfD-Falle eben nicht zuschnappt? Eine Sache wäre zum Beispiel gewesen, dass einfach alle CDU-Abgeordneten sich komplett enthalten. Das wäre schon mal eine sehr große Hilfe gewesen. Und dafür hat wohl auch, das schreiben Sie in Ihrem Buch, Mike Moring ja gestimmt. Dass es dann nicht so erfolgte, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, muss unter anderem auch an jemand wie Altministerpräsident Bernhard Vogel von der CDU gelegen haben, der gesagt hat, wenn sich schon ein Kandidat der bürgerlichen Mitte wie Kemmerich aufstellt, dann sollten wir auch für den stimmen. Also mit anderen Worten, es scheint ja auch so ein CDU-internes Problem gewesen sein, wie man strategisch vorgeht, was ich da aus Ihrem Buch rauslese.
Ja, das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Geschichte. Die CDU, die nicht wusste, wie die Situation mit der Situation umzugehen ist, das hat auch lange historische Vorläufer einer ehemaligen Regierungspartei, die teilweise, die für 10 Jahre auf Thüringen absolut regiert hat, mit absoluter Mehrheit, sich in so einer Situation wiederfindet, dass sie tatsächlich einen Ministerpräsidenten von der Linken, von der früheren SED aus ihrer Sicht ins Amt verhilft. Ich meine, 2014 hat es eine Mehrheit gegeben, eine knappe Mehrheit, aber es hat eine Mehrheit gegeben. Jetzt gab es keine mehr. Die CDU war quasi in der Lage, das zu verhindern oder zuzulassen. Und das hat sie zerrissen. Und die strategische Aufstellung, die Mike Moring vorgeschlagen hatte, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen, also er selber auch nicht anzutreten, weil es eben die Gefahr besteht, dass die AfD ihn dann wählen würde, und gleichzeitig sich dann zu enthalten und damit automatisch Bruno Ramelow ins Amt zu lassen, das hat eben bei ganz vielen Leuten allergische Gefühle ausgelöst. So. Und das war ging quer durch die Fraktion, auch seine eigenen Leute, also eben Mike Moring, die Fraktion war ja gespalten schon seit langem. Und auch die Leute, die Mike Moring unterstützt haben die ganze Zeit, sind da ihm von der Fahne gegangen. Und das Sahnehäubchen war eben noch, dass er dann hat Vogel dann an dem Abend in die Fraktion, das war am Vorabend der Wahl von der geplanten Wahl von Bruno Ramelow, Bernhard Vogel zu der Sondersitzung der Fraktion bestellt hatte. Und Bernhard Vogel sollte dann eigentlich die Linie von Mike Moring stützen, hat aber nicht gemacht, sondern hat eben auch gesagt, nee, wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen einem Vertreter der alten SED und einem Vertreter einer bürgerlichen Partei, dann können wir nicht uns enthalten, dann müssen wir für den bürgerlichen Kandidaten stimmen. Und das war ein extrem strategischer Fehler von Bernhard Vogel, weil er tatsächlich er hat das ja nicht gemacht, damit Kemmerich gewählt wird, sondern hat gedacht, das geht dann so aus, dass die AfD sich dann enthält oder einen eigenen Kandidaten wählt und dass am Ende des Tages dann halt doch Bruno Ramelow wird, sondern dass man ein symbolisches Zeichen setzt und Kemmerich wählt. Und da hat er sich total verkalkuliert. Und insofern hat Bernhard Vogel da auch eine Urmitverantwortung, muss man so sagen.
Nun ist ja die Frage, weil Bernhard Vogel, ich habe ihn ja selber mal gesprochen, kluger Mann, aber wirklich aus einer anderen Zeit, ich würde mal sagen, so Typ Kommunistenfresser. Und das hat man eben auch an diesem Beispiel in Thüringen gesehen, dass es doch immer noch wahnsinnig viele Menschen in der CDU gibt, die teilweise nachvollziehbar wirklich Probleme haben, mit der SED-Nachfolgepartei irgendwelche Koalitionen, Zusammenarbeiten einzugehen. Und deswegen, das schreiben Sie auch nochmal in Ihrem Buch, gibt es ja einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss von der CDU, also weder mit den Linken noch mit der AfD zu koalieren. Mit der AfD, das sehe ich leichter zu begründen, aber mit den Linken ist natürlich die Frage, ist das überhaupt praxistauglich, weil machen wir uns nichts vor, in Thüringen bleiben die Verhältnisse schwierig.
Ja, der Unvereinbarkeitsbeschluss ist ja ein Bundesbeschluss. Also der hat am Ende 2018 auf dem Bundesparteitag in Hamburg, jetzt hat er sozusagen nochmal die alte Linie bekräftigt, die es ja vorher schon gab, per Parteitagsbeschluss und ist damit tatsächlich, steht so ein bisschen in der Landschaft rum als große Mauer zwischen den Beteiligten in Thüringen. Dass der jetzt aufgehoben wird, halte ich nach dem jetzigen, in der jetzigen Situation für sehr unwahrscheinlich, dass wenn es denn so gewesen sein, also wenn es eine Chance gab oder eine Möglichkeit gab oder eine Wahrscheinlichkeit gab, dass er aufgehoben wird, dann war das, oder dass er aufgeweicht wird, dann war das in dieser Zeit um die Kämmerichwahl herum bei dieser Aufregung. Jetzt hat sich die Aufregung ja gelegt. Thüringen ist halt ein Problemfall, für manche vielleicht auch ein Failed State inzwischen geworden. Und es ist halt eine Sonderposition, die Thüringen hat. Man darf das eben, wir sind 2% der Bevölkerung und wir haben nur hier diese Situation, dass die Linke so stark ist noch. Überall in Deutschland und auch in Ostdeutschland ist die Linke auf dem absteigenden Ast. Sie kann mit von Glück reden, wenn sie wieder in den Bundestag einzieht. Sie ist in Umfragen bei 6%, 7%, teilweise 5,5%. Und sie ist in den ostdeutschen Ländern bei 15%. Bis maximal 20% noch in Wahlergebnissen und Umfragen. Außer eben in Thüringen, wo Bodo Ramelow sie nach oben zieht. Und das ist einfach die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die in Berlin und anderswo gemacht wird, ist die, dass wenn Bodo Ramelow nicht mehr Ministerpräsident ist oder wenn er nicht wieder zu einer Wahl antritt, dass dann die Linke auf Normalmaß schrumpft, auch in Thüringen, also auf diese 15-20%. Und das ist dann automatisch auch wieder Mehrheiten jenseits von Linke und AfD geben wird. Und deswegen wird dieser Beschluss, der damals in Hamburg gefasst wurde und der quasi tatsächlich mehrheitsfähig ist, auch innerhalb der CDU Deutschlands, man muss ja nun sehen, dass es eine große, große, große Partei ist, dass der quasi nicht angefasst werden wird wegen dieser einen problematischen Situation in Thüringen. Wie gesagt, es gab mal eine Chance dafür, dass man das machen würde. Ich glaube, um die Kemmerich-Wahlzeit herum, weil eben da viel in Aufregung war und weil auch eine schwache Bundesvorsitzende gerade vor dem Ausscheiden war. Aber ich glaube, zur Teil ist das keine Debatte in der CDU.
Aber was Sie da so sagen, heißt ja quasi, Sie spielen quasi auf Zeit. Das wird sich irgendwann erledigt haben. Vermutlich ist es auch so, weil genau. Es liegt wirklich an Ramelow. Aber jetzt könnte man ja auch wieder den normalen Hörer und Hörerinnen dann wieder sagen, spielen auf Zeit heißt hier, deswegen meinte ich nochmal, wir haben jetzt zwar, wie gesagt, eine Regierung, eine Minderheitsregierung, dass wir in Thüringen deswegen mal eben so 3 verlorene Jahre haben bis zur nächsten regulären Landtagswahl.
Das muss ja nicht so sein, wenn die CDU in Thüringen pragmatisch handeln würde, was ich mir schwer wünschen würde. Und pragmatisch handeln heißt ja, dass man sich nicht in die Trotzecke stellt und sagt, jetzt ist der Stabilitätspakt ausgelaufen. Sondern der Stabilitätspakt ist ja geschlossen worden während dieser Situation, dass wir diesen Bundesparteitagsbeschluss haben. Also ich meine, es hat ja keiner in Berlin damals, als der Bundesvorstand, das Bundespräsidium der CDU, haben ja sich einverstanden erklärt mit dem Stabilitätspakt in Deutschland, Thüringen. Nicht begeistert, aber sie haben gesagt, na okay, dann machen die das halt jetzt so. Ne? So, das heißt also, es ist offensichtlich keinen offiziell formalen Grund, warum der Stabilitätspakt nicht hätte verlängert werden können, jetzt, nachdem die Situation eingetreten ist, wie sie ist. Und daran hat ja die CDU auch eine Mitverantwortung, eigentlich die Urverantwortung, weil sie hat ja zuerst sozusagen nicht die Mehrheit liefern können für die Neuwahl des Landtags, die vereinbart worden war durch den Pakt. Und ich finde, sie steht in einer gewissen moralischen Verpflichtung, wenn sie schon ihn nicht unterschreiben will nochmal, dass sie zumindest im Geiste diesen Stabilitätspakt fortführt. Das heißt, es ist auch völlig albern zu sagen, wenn man will mit der AfD nicht zusammen machen, man will aber auch nicht Rot-Rot-Grün stützen, das hieße ja in der Konsequenz, ja, dass Thüringen unregierbar wäre. Das will aber die CDU auch nicht. Also da muss ich dann schon irgendwann mal sagen, was sie eigentlich will. Und im Endeffekt ist es doch nichts anderes, als sie sagt, klar, am Ende des Tages wird ein Haushalt nicht in der CDU scheitern. Sie will natürlich ein bisschen Druck in der Hand behalten, das verstehe ich alles. Und es gibt auch jetzt gerade im Bundestagswahlkampf vielleicht jetzt nicht die unglaubliche Motivation zu sagen, wir geben dem Bodo die Hand. Das wird dann hoffentlich nach der Bundestagswahl passieren. Und zwar Hand geben heißt nicht, dass man eine nationale Front bildet, wie die AfD immer behauptet, sondern dass man einfach pragmatisch zum Wohl des Landes versucht, irgendwie über die Runden zu kommen und vielleicht im nächsten Jahr vielleicht eine Gelegenheit zu haben, zu sagen, naja, der Haushalt ist beschlossen, wir schauen alle mal auf die Umfragen und wir machen den Neuwahlbeschluss im Landtag, versuchen ihn nochmal.
Jetzt wirklich Schlussfrage. Ich sage gern vorher nochmal, unbedingt durchlesen das Buch von Martin Debes, Demokratie unter Schock. Ich habe selten 400 Seiten so schnell durchgelesen, weil es hochspannend ist, das alles zu verfolgen. Und Sie müssen jetzt auch nicht auf die Frage sozusagen, Sie können auf, ehrlich antworten, weil es bezieht sich so ein bisschen darauf, wo Sie Ihre Quellen haben. Weil ich frage mich dann immer so, woher weiß der Debes, dass Sie sich in irgendeiner Dorfgaststätte treffen, dass jetzt Herr Moring im Dompalais sitzt, dass Herr Gauck noch involviert war. Also Sie sind ja jetzt auch schon, ich glaube, seit 20 Jahren mindestens bei der TA. Also Sie haben sich offenkundig da so eine Vertrauensbasis aufgebaut und im Buch kommt es ja manchmal auch vor, dass Herr Althaus Ihnen eine SMS schreibt, dass Sie dann sowas erfahren. Wie kommen Sie an solche Informationen ran, was Sie jetzt preisgeben können, zu sagen?
Ja, ich habe es ja auch geschildert, dass in dem Buch das Thüringen ein sehr kleines Land ist, das wissen wir ja alle, in dem jeder jeden kennt. Das ist natürlich unvermeidlich, dass wenn man 20 Jahre lang, das ist erschreckend eigentlich, 20 Jahre lang in diesem Job ist, dass man natürlich mit den Leuten dann auch eine gewisse Vertrauensbasis hat. Aber ich bin auch jemand, der auch einen Ruf hat, dass er auch durchaus Distanz zu den politischen Parteien hält. Es war nicht immer einfach, diese Vertrauensbasis dann zu haben. Es gab einen Vorteil, der zeitliche Abstand. Manche Sachen waren eben ein halbes Jahr oder ein Jahr her. Die Leute waren noch politisch aktiv, die meisten, aber haben dann dann schon einen Abstand zu den Ereignissen jedenfalls gehabt. Und manche Sachen, dass sich Joachim Gauck und Bodo Ramelow und Dieter Althaus damals Joachim Gauck und Bodo Ramelow und Mike Moring im Bodo-Palais getroffen haben, das ist ja damals auch schon im Nachgang bekannt geworden. Manche Sachen sind tatsächlich neu, das würde ich ein bisschen Werbepart jetzt auch mitmachen wollen. Manche Sachen sind wirklich neu, auch wie viele Treffen es gab und wer mit wem sich in Kneipen getroffen hat und wer wem eine SMS geschickt hat. Das ist tatsächlich eine Sache, da habe ich natürlich, ich habe immer mindestens, wenn ich eine Tatsachenbehauptung aufstelle, zwei Quellen, meistens drei oder vier, und wenn ich oder ich habe was Schriftliches vorliegen, und wenn das nicht der Fall ist, mache ich das kenntlich. Und manche Sachen habe ich eigentlich gesagt auch weggelassen, weil mir das noch zu spekulativ war, gerade im Umfeld von Thomas Kemmerich, was da wirklich am 5. Februar noch an geheimen Gesprächen vor und nachher geführt wurden. Das habe ich viele Gerüchte zugetragen bekommen, viele Informationen, die habe ich dann teilweise nicht bestätigen können, weil ich eben auch nicht die Vertrauensbasis dann eben doch hatte zu manchen Leuten, beziehungsweise ihnen nicht vertraut habe selber, so dass dann, ich glaube, man hätte da noch 50 Seiten anfügen können mit schriftlichen Geschichten, von denen wahrscheinlich auch ein Großteil gestimmt hätte, aber das habe ich lieber weggelassen, weil ich es nicht belegen kann.
Also Making-of für welche Autos hat jetzt wirklich die Zusatzfrage zur Schlussfrage. Also ich höre raus, ohne dass Sie jetzt Namen nennen müssen, dass Sie jetzt mit zeitlichem Abstand auch für das Buch im Nachhinein bestimmte Leute nochmal angerufen haben, dass die nochmal gewisse Sachen bestätigt haben oder noch was erzählt haben.
Ja, also ach, Sie meinen jetzt von der Recherche.
Als Sie Ihr Buch geschrieben haben, war ja auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, dass Sie, also ich will jetzt keinen Namen haben, aber als Beispiel, dass Sie dann Bodo Ramelow nochmal anrufen konnten und der nochmal erzählt hat, ja, wie das nein, war, als das Steffen nicht, Winter, was glaube vom Spiegel da rausgefahren ist.
Nicht, ja, das ja. Ist gar nicht geheim. Nein, meine Quellen sind insofern so, dass ich dabei war, als ich mit selber Zeitzeuge, ich habe viele Sachen selber erlebt, dann habe ich natürlich das aufgesucht, was andere geschrieben haben, habe das auch versucht, habe es immer nachgewiesen im Quellennachweis, weil ich tatsächlich, unterschied zu Frau Baerbock, der Meinung bin, dass auch ein Sachbuch belegte Quellen haben muss. Dann habe ich natürlich mit vielen Leuten nochmal gesprochen, und es ist kein Geheimnis, dass ich mit Mike Moring oder mit Bodo Ramelow oder mit Thomas Kemmerich oder mit Mario Vogt oder mit wem auch immer dann noch längere Gespräche geführt habe und immer wieder auch nochmal nachgefragt habe, weil manche Sachen dann unklar erschienen oder bei der Recherche oder beim Schreiben, dann merkt man ja immer dann, da ist noch eine Lücke oder das habe ich vielleicht falsch verstanden und dann nochmal anzurufen. Das geht halt tatsächlich dann in Thüringen ganz gut, da gibt es halt kurze Wege.
Vielen Dank für das Gespräch.
Alles klar. Schönen Sommer. Tschüss.